Christine, auch einige deiner PatientInnen nehmen Schlafmittel.
Ja, es kommt schon vor, dass die Menschen, die ich als Schlaftherapeutin behandle, auch Medikamente nehmen. Manche Menschen brauchen zumindest für eine begrenzte Zeit auch eine medikamentöse Unterstützung. Und deshalb ist es gut, dass wir die Möglichkeit haben.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Schlafmittel, die bei einer Insomnie helfen können. Und zwar geht es heute bei uns um verschreibungspflichtige Medikamente. Die Expertin dazu an meiner Seite, wie jede Woche, Dr. Christine Blume, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin. Christine, du fasst mal zusammen, was wir uns in dieser Folge genau anschauen.
Ja, hallo Ilka. Wir schauen heute mal drauf, wann ein Schlafmittel überhaupt sinnvoll sein kann, wie lange man es nehmen sollte und welche es da überhaupt gibt.
Und am Ende unserer Folge, unser Schlafmythencheck, da geht es heute darum, ob nur die Menschen wirklich gut schlafen, die auch durchschlafen. Christine, wir wollen hier ganz am Anfang mal drüber sprechen, wann Schlafmittel überhaupt eingesetzt werden in der Therapie von Schlafstörungen, also von Insomnie oder wie du immer so schön sagst, Ein- und oder Durchschlafstörungen mit Tagesbeeinträchtigung. Mhm. Also ich übersetze das mal kurz für alle, die noch nicht so lange bei uns dabei sind. Es geht darum, dass jemand häufig Probleme hat, weil er oder sie nicht einschlafen kann oder nachts oder sehr früh am Morgen aufwacht. Und das sorgt dann dafür, dass sich der Tag nicht so gut meistern lässt, weil man eben sehr müde ist, weil man angespannt ist, nicht mehr leistungsfähig oder irgendwie nicht mehr so richtig man selbst. Schlafmittel, die sollte man nicht sofort und auch nicht so einfach nehmen bzw. sich verschreiben lassen, ne?
Nee, also so ganz akut, wenn man zum Beispiel in einer schwierigen Lebenssituation ist und nicht mehr gut schlafen kann, da können Schlafmittel natürlich hilfreich sein. Aber wenn die Schlafprobleme dann ein bisschen länger andauern, da sagt einfach die aktuelle europäische Leitlinie zur Behandlung von Insomnie relativ klar, alle PatientInnen mit Insomnie sollten zuerst eine sogenannte kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, also eine spezielle Form einer Psychotherapie, die auf die Insomnie zugeschnitten ist, bekommen und eben nicht Medikamente oder nur in Kombination mit der Verhaltenstherapie.
Erklär doch mal bitte für alle, denen diese Therapie nichts sagt, was ist die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie?
Das übergeordnete Ziel dieser Therapieform ist, dass PatientInnen wieder lernen, gut zu schlafen. Also dazu verändern wir einerseits das Verhalten, sodass der Schlaf sich verbessern kann. Andererseits beschäftigen wir uns auch mit Gedanken rund um den Schlaf und Erwartungen an den Schlaf, die uns einfach auch unter Druck setzen können und darüber den Schlaf beeinflussen. Und auch Entspannungsübungen sind ein ganz fester Bestandteil dieser Therapie. Diese kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie umfasst üblicherweise 8 Sitzungen, ist also eine recht schnelle Sache. Allerdings setzt der Effekt natürlich nicht so schnell ein wie mit einer Tablette, das muss man auch sagen.
Wir haben auch schon eine ganze Folge gemacht, in der du sehr intensiv darüber sprichst. Da könnt ihr auch einfach mal nach dem Stichwort Insomnie in unserem Channel suchen. Aber bleiben wir hier an der Stelle jetzt bei Schlafmitteln. Wann setzt man überhaupt Schlafmittel ein?
Ja, da sagt die Leitlinie, erst wenn die Psychotherapie nicht ausreichend wirksam ist, dann sollten Patientinnen und Patienten mit ihren behandelnden ÄrztInnen gemeinsam überlegen, ob ein Medikament zum Einsatz kommen sollte. Leider muss man aber sagen, in der Realität sieht es oft anders aus. Da werden Rezepte für Schlafmittel oft auch sehr schnell ausgestellt. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen haben gerade Hausärztinnen und Hausärzte, die ja oft auch die erste Anlaufstelle für ihre PatientInnen sind, gar nicht die zeitlichen und fachlichen Ressourcen für so eine psychotherapeutische Behandlung. Gleichzeitig gibt es auch nur sehr wenige Therapeutinnen und Therapeuten, die diese kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie überhaupt anbieten. Wobei, man muss auch sagen, es gibt mittlerweile auch digitale Therapieangebote per App und die sind ähnlich gut wirksam wie eine Therapie in Präsenz. Das bedeutet aber, selbst wenn Hausärztinnen und Hausärzte ihren PatientInnen eine Psychotherapie empfehlen wollen, dann wissen sie oft eben gar nicht, wohin sie die überhaupt schicken sollen oder wen sie da empfehlen sollen. Und sie wollen ihren PatientInnen ja auch helfen, sodass eben manchmal Medikamente als wie die einzige Option erscheint.
Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja wirklich eine dramatische Lage, die du da gerade erklärst, weil ja so viele Menschen betroffen sind von Insomnie. Du behandelst ja auch Menschen mit Insomnie. Wie viele deiner PatientInnen, grob gesagt, werden denn ganz ohne Schlafmittel therapiert?
Ich weiß gar nicht, ob meine PatientInnen da so repräsentativ sind, denn
ach so, okay.
Das sind ja schon die, bei denen meine ärztliche Kollegin das Gefühl hatte, dass die von der kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie profitieren würden.
Ach so,
manche, das kommt auch vor, die wollen explizit wirklich keine Medikamente.
Mhm.
Man kann sich aber mal generell die Studienlage dazu anschauen. Da gibt es zum Beispiel Studien aus der Schweiz, die sind ganz gut. Und da war es so, dass im Jahr 2018, also das ist noch gar nicht lange her, weniger als 1%, also weniger als einer von 100 Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Insomnie, das bedeutet, dass über einen Zeitraum von mehr als 3 Monaten mindestens 3 Nächte pro Woche betroffen sind, dass weniger als 1% der Patientinnen von diesen mit einer kognitiven Verhaltenstherapie überhaupt behandelt wurde.
Ui.
70% haben aber Medikamente verschrieben bekommen.
Okay, das heißt, wir können zusammenfassen, Menschen, die betroffen sind von einer Insomnie, die bekommen viel eher ein Schlafmittel aufgeschrieben, als dass sie jetzt eine Verhaltenstherapie bekommen, obwohl das eigentlich empfehlenswert wäre und obwohl das so auch empfohlen wird.
Ja, oder man könnte es sogar noch krasser sagen, zumindest nach dieser Studie bekommt weniger als 1% der Patientinnen und Patienten eine leitliniengerechte Therapie.
Mhm. Okay, wir können trotzdem sagen, Schlafmittel können helfen und sind bei manchen Menschen eben wichtig. Aber anderen hilft die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie, ohne zusätzliche Tabletten zu nehmen, viel mehr.
Ja, und ich glaube wirklich auch, man darf diese Medikamente überhaupt nicht verteufeln, sondern die sind total wichtig für manche Menschen. Aber aus Studien weiß man eben, dass so in der akuten Phase der Insomnie, also bis zu 6 Wochen, die Kombination von Medikament und Psychotherapie eigentlich besser wirkt als nur eines von beidem.
Mhm.
Aber man muss auch sagen, Medikamente können in dieser Phase ähnlich gut wirken wie eine Psychotherapie. Und wenn die akute Phase dann vorbei ist, also in der Studie, auf die ich mich jetzt hier beziehe, waren das eben 6 Wochen, also nach 6 Wochen, da wirkt dann die Psychotherapie alleine besser als in der Kombination.
Und wir können euch an der Stelle wirklich nur noch mal warm einladen, wenn ihr betroffen seid, euch unsere Insomnie-Folgen mal anzuhören, weil ihr findet da auch Strategien, die andere Patientinnen und Patienten für sich gefunden haben, um besser schlafen zu können. Und Christine erklärt noch mal ausführlich, wie diese Verhaltenstherapie, die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie abläuft. Also wenn euch das interessiert, dann hört euch das gerne an. Lass uns an der Stelle, Christine, doch mal eine Beispielsituation genau durchgehen, damit wir uns alle besser vorstellen können, wie das mit den Medikamenten abläuft.
Mhm.
Nehmen wir also an, ich habe Insomnie. Seit ein paar Wochen brauche ich gefühlt 1 bis 2 Stunden zum Einschlafen und ich wache dann auch früh am Morgen auf, fühle mich am Tag total schlecht. Meine Hausärztin, die hat mir auch schon so eine App zur Behandlung der Insomnie verschrieben. Das Programm habe ich gemacht, also auch hier die kognitive Verhaltenstherapie mit der App. Aber der Erfolg war bei mir so mäßig. Also gehe ich nochmal zu meiner Hausärztin. Was passiert jetzt, also im Idealfall?
Im Idealfall besprecht ihr jetzt gemeinsam, welche weiteren Möglichkeiten es gibt. Und sie erklärt dir, dass sie dir natürlich ein Medikament aufschreiben kann, das den Schlaf verbessert, dass das aber auch unter Umständen Nebenwirkungen hat. Je nach Medikament wird sich dein Körper möglicherweise auch daran gewöhnen, was dann dazu führen kann, dass das Medikament seine Wirksamkeit verliert oder dein Schlaf sehr schlecht ist, wenn du das Medikament mal nicht nimmst.
Mhm.
Ist also eher keine Lösung auf lange Sicht. Möglicherweise kommt ihr aber trotzdem zum Schluss, dass eine medikamentöse Unterstützung dir momentan für einen begrenzten Zeitraum einfach helfen würde. Und gemeinsam entscheidet ihr euch dafür. Sie verschreibt dir das Medikament, aber sie betont auch, dass es total wichtig ist, dass du das, was du eben in deiner App-basierten Therapie gelernt hast, dass du das weiter anwendest und dich nicht ausschließlich auf das Medikament verlässt. Denn die meisten Medikamente eignen sich eben gar nicht für eine langfristige Verwendung. Und am besten wäre es ja sowieso, du würdest es einfach ohne schaffen.
Okay, aber nehmen wir mal an, ich schaffe es nicht ohne.
Mhm.
Und wir haben uns jetzt auf ein Medikament geeinigt.
Zumindest noch nicht.
Genau. Welches Medikament schreibt sie mir auf?
Sie schreibt dir erstmal eine sogenannte Z-Substanz auf. Das sind Klassiker unter den Mitteln zur Behandlung von Schlafstörungen und die gibt es schon seit den 1990ern, also schon eine ganze Zeit. Der Name Z-Substanz, der kommt daher, dass die Wirkstoffe dieser Klasse von Arzneistoffen alle mit dem Buchstaben Z beginnen. Also die heißen zum Beispiel Zolpidem oder Zopiclon. Diese Medikamente, die dämpfen die Gehirnaktivität und fördern dadurch den Schlaf. Also sie führen dazu, dass du schneller einschläfst, dass du weniger oft aufwachst, sorgen auch dafür, dass du länger schläfst und dein Schlaf kann sich auch tiefer und erholsamer anfühlen. Kann also in so einer Situation echt eine Entlastung bringen.
Klingt für mich auch wie Ende des Gedankenkarussells, so ein bisschen, wenn das Gehirn so runtergefahren wird.
Ja.
Warum dieses Medikament und nicht irgendein anderes?
Sie könnte dir auch ein klassisches Benzodiazepin verschreiben. Den Namen haben vermutlich auch viele schon mal gehört. Mhm. Das sind Medikamente, die wie die Z-Substanzen auch zur Kurzzeitbehandlung der Insomnie zugelassen sind. Und der Wirkmechanismus von Benzodiazepinen und Z-Substanzen ist auch relativ ähnlich. Ursprünglich dachte man mal, dass Z-Substanzen anders als diese Benzodiazepine nicht abhängig machen. Mhm. Weil Benzodiazepine, das kennen sich ja auch viele, die haben einfach ein ziemliches Abhängigkeitspotenzial. Leider hat sich diese Ansicht, also dass Z-Substanzen da irgendwie besser abschneiden, die hat sich als falsch herausgestellt. Mhm. Weil beide Medikamentenklassen haben eben ein Abhängigkeitspotenzial. Das heißt, der Körper kann sich mit der Zeit an sie gewöhnen, sodass man zum Beispiel für die gleiche Wirkung die Dosis des Medikaments steigern muss. Mhm. Dass man, wenn man die Medikamente dann absetzt, erstmal wieder schlechter schläft. Das ist also ein Entzugssymptom. Und auch eine psychische Abhängigkeit kann entstehen, also dass man glaubt, ohne die Substanz einfach nicht mehr schlafen zu können. Also so eine Erwartung, die sich dann leider auch oft erfüllt, weil man total angespannt in die Nacht geht.
Okay, ja, du sagst ja auch immer, der Kopf spielt einfach eine riesige Rolle dabei, dass wir uns gut entspannen können, dass wir einschlafen können. Okay, aber bleiben wir mal bei dem Fall. Ich bin zu meiner Hausärztin gegangen, wir haben die Optionen besprochen, die ich jetzt habe, haben uns für ein Medikament entschieden und sie hat mir eine von diesen Z-Substanzen aufgeschrieben. Mhm. Wie muss ich die Tabletten jetzt einnehmen?
Zunächst mal solltest du das Medikament, zumindest laut der europäischen Behandlungsleitlinie, für maximal 4 Wochen einnehmen. Okay. Eigentlich muss man aber sagen, kürzer wäre besser, also so kurz wie möglich. Mhm. Und für diesen Zeitraum solltest du das dann auch regelmäßig am Abend nehmen. Das heißt zum Beispiel nicht nur dann, wenn du merkst, dass du nicht einschlafen kannst, also so wie so ein Notfallmedikament. Mhm. Das ist einerseits wichtig, weil du ja auch die Schlaftherapie aus der App noch weiterführst. Und da macht man sich den Erfolg einfach total zunichte, wenn man nicht erlebt oder lernt, dass man herausfordernde Situationen auch aus eigener Kraft und mit den erlernten Strategien bewältigen kann, sondern wenn eben in solchen Situationen, die dann herausfordernd sind, immer einfach das Medikament der Ausweg ist. Deshalb ist es wichtig, das wirklich regelmäßig oder konsistent, sagen wir auch, zu nehmen. Mhm. Und andererseits besteht auch die Sorge, dass sich der Körper schneller an das Mittel gewöhnen könnte, wenn du es nur im Notfall einnimmst.
Das musst du, glaube ich, mal erklären, weil das ist ja irgendwie auch so ein bisschen kontraintuitiv. Also im Endeffekt nimmt man ja weniger Tabletten, ne? Und warum soll das dann mehr abhängig machen?
Also das Medikament, das beseitigt ja in diesem Moment einen negativen Zustand, nämlich also den Zustand, dass du nicht einschlafen kannst. Oder anders gesagt, du wirst für die Einnahme der Tablette dadurch belohnt, dass der ersehnte Schlaf endlich eintritt. Mhm. Und diese Belohnung, die kann dazu führen, dass das Medikament immer wichtiger für deinen Schlaf wird, beziehungsweise eben der Körper sich schneller dran gewöhnt. Und diese Belohnung, die wirkt eben besonders stark, wenn sie unregelmäßig kommt. Und das ist genau ja der Fall, wenn du das Medikament nur im Notfall einnimmst.
Alles klar, okay. Also das Medikament wird mir aufgeschrieben. Ich muss es über einen begrenzten Zeitraum jeden Abend nehmen. Auf was muss ich sonst noch achten?
Du solltest das Medikament nicht zu spät am Abend nehmen. Und es ist zum Beispiel die Gefahr, wenn man es erst nimmt, wenn man dann schon eine ganze Zeit versucht hat einzuschlafen und merkt, es klappt einfach nicht.
Ja.
Und du solltest auch nicht nochmal eine zweite Tablette mitten in der Nacht nehmen, wenn du zum Beispiel aufwachst und dann nicht mehr einschlafen kannst. Außer das ist jetzt irgendwie mit der Ärztin abgesprochen. Denn dadurch, dass es einige Zeit braucht, bis der Wirkstoff wieder aus dem Körper draußen ist, kann es passieren, dass du am Morgen noch einen sogenannten Überhang hast. Also das Medikament ist noch gar nicht abgebaut, das wirkt noch und das wirkt ja schlaffördernd, aber dann halt zu einem Zeitpunkt, wo du eigentlich schon wach sein möchtest.
Mm. Ja, das will man ja auch nicht, dass man morgens so völlig verklatscht ist, nicht aus dem Bett kommt. Das ist ja eigentlich das, was Menschen auch teilweise spüren, die Insomnie haben. Sie wollen das ja loswerden, ne?
Genau.
Wie lange nehme ich dieses Medikament dann ein? Du hast eben gesagt, okay, 4 Wochen ist so ein Rahmen, aber so kurz wie möglich ist besser?
Genau. Also auf jeden Fall so kurz wie möglich und eben diese Leitlinie, die wir haben, sagt in der Regel nicht länger als 4 Wochen.
Nicht länger.
Ja, man muss auch sagen, es gibt auch Fälle, in denen Medikamente für einen längeren Zeitraum eingenommen werden oder auch verschrieben werden, manchmal sogar langfristig. Aber da muss man wirklich gut Vor- und Nachteile abwägen und das einfach gut auch mit dem Arzt, mit der Ärztin besprechen.
Ja, und ich meine, das sind ja dann vielleicht auch spezielle Fälle, ne? Also wenn ich jetzt gerade versuche, meine Insomnie irgendwie in den Griff zu bekommen und das ist jetzt das allererste Mal, dass ich es mit Medikamenten versuche, ich glaube, dann gehe ich ja noch nicht direkt auf so eine Dauereinnahme, ne?
Ja, genau.
Wie stellen wir denn fest, ob das Medikament wirkt und wie schnell geht das denn dann eigentlich?
Also die Wirkung, die sollte recht unmittelbar einsetzen. Es braucht also nicht irgendwie so ein paar Tage, bis das Medikament wirkt. Das gibt es ja auch manchmal. Ja. Deshalb können sie eben auch besonders hilfreich sein, wenn die Schlafprobleme sehr akut auftreten. Also ich habe vorher schon gesagt, wenn man zum Beispiel in einer schwierigen Lebenssituation ist, die einen sehr belastet und man deshalb kaum in den Schlaf findet. Und ja, ob es für dich hilfreich ist, das darfst du einfach selber beurteilen.
Welche Nebenwirkungen gibt es und wie verändern jetzt die Medikamente überhaupt meinen Schlaf?
Die wichtigste Nebenwirkung, vor der auch, muss man auch sagen, viele Menschen Angst haben, ist natürlich diese Abhängigkeit und Gewöhnung. Also, dass das Medikament seine Wirkung verliert, man die Dosis steigern muss, damit es noch wirkt und beim Absetzen eben auch Entzugssymptome auftreten.
Außerdem, okay, check. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, ne?
Ja. Außerdem, ich habe es auch kurz schon angesprochen, es kann sein, dass die Wirkung zu lange andauert. Also man die Wirkung auch am nächsten Tag noch spürt, wenn man eigentlich fit sein will. Auch das ist eine Nebenwirkung. Auch das Gedächtnis und die Merkfähigkeit können leiden. Und bei den Z-Substanzen im ganz Speziellen, da kann es auch zu unerwünschten Verhaltensweisen im Schlaf kommen. Also zum Beispiel wurde berichtet, dass Patienten nicht essbare Dinge wie ein Stück Seife essen oder auch Zigaretten.
Ach, hey,
und die Benzodiazepine, die können auch den Schlaf selbst verändern. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber obwohl die Patientinnen und Patienten das Gefühl haben, tiefer zu schlafen, haben sie tatsächlich weniger Tiefschlaf. Und es kann auch passieren, dass dieser Tiefschlaf nach dem Absetzen der Benzodiazepine nicht mehr zurückkommt.
Boah, Christine, das klingt
also,
ja alles nicht so
Schlaf
gut, ne?
Dass der Schlaf einfach dauerhaft verändert wird.
Das sind aber seltene Fälle, oder? Das müssen wir jetzt mal kurz klarstellen, weil ich habe so ein bisschen die Angst nicht, dass alle jetzt denken, oh Gott, dann beiß ich in eine Seife.
Nee, also das sind schon eher seltene Fälle und man muss da einfach ein bisschen vorsichtig sein. Der Arzt, die Ärztin wird es aber auch wissen, dass es diese Fälle gibt und da muss man einfach dann gut drauf achten. Und wenn sowas vorkommt, dann setzt man das Medikament natürlich auch ab.
Alles klar, okay. Genau, ich war gerade auf dem Weg, dich zu fragen, was, wenn ich mit dem Medikament nicht klarkomme?
Dann könnte dir die Hausärztin auch ein Antidepressivum verschreiben. Also ein Medikament, das eigentlich gegen Depressionen helfen soll. Es gibt aber eben auch Antidepressiva, die so eine schlafanstoßende Wirkung haben. Die werden dann auch oft geringer dosiert, als wenn dieses Medikament als Antidepressivum zum Einsatz kommt. Und seit dem letzten Jahr hätte sie sogar noch eine andere Option. Ganz lange hat sich wirklich nichts auf dem Schlafmittelmarkt in Europa getan. Und im letzten Jahr kam dann ein Medikament aus der Wirkstoffklasse der sogenannten dualen Orexin-Rezeptor-Antagonisten oder kurz DORAs auf den Markt.
Was ist daran neu?
Dieses Mittel, das hat einen anderen Wirkmechanismus als die älteren Medikamente, also als Z-Substanzen, Benzodiazepine oder auch die Antidepressiva, die wir schon besprochen haben. Und zwar destabilisiert es die Wachheit und dadurch wird eben der Schlaf gefördert.
Okay, destabilisiert die Wachheit. Christine, ich glaube, da können sich viele Leute überhaupt nichts drunter vorstellen. Bitte erklär doch mal kurz, was das in dem Moment heißt.
Also man kann sich Schlafen und Wachsein ein bisschen vorstellen wie so eine Wippe auf dem Spielplatz. Wenn man schläft, dann ist die Wippe in dem einen Zustand und wenn man wach ist, dann ist die Wippe in dem anderen Zustand. Und das erklärt eigentlich auch ganz schön, also beide Zustände gleichzeitig können ja nicht auftreten. Entweder wir schlafen oder wir sind eben wach. Und was dieses Medikament jetzt macht, ist, man geht quasi davon aus, dass es Menschen mit einer Insomnie schwerfällt, in diesen Zustand der Wippe zu kommen, der eben Schlaf bedeutet. Also wie man hält so ein bisschen an der Wachheit fest oder vielleicht ist die Wachheit einfach wie schwerer als der Schlaf. Und man kann die Wippe nicht so richtig in die andere Position bringen. Und da setzt eben das Medikament an und destabilisiert diesen Zustand und sorgt dafür, dass dann eben die Wippe kippt und man besser einschlafen kann.
Das heißt, das arbeitet eigentlich einfach an einer anderen Stelle als andere Medikamente. Ja, genau. Andere Medikamente würden eher so am Schlaf zerren, wenn wir jetzt mal im Bild bleiben.
Genau, also die anderen Medikamente, die haben eher so einen dämpfenden, insgesamt so einen dämpfenden Effekt. Und das setzt wirklich woanders einfach an.
DORAs werden sie genannt. Was haben die denn für Vorteile dann ja am Ende gegenüber den klassischen Medikamenten?
Nach derzeitigem Kenntnisstand hat dieses Daridorexant, das jetzt eben zugelassen wurde letztes Jahr, das hat weniger Nebenwirkungen als diese Klassiker. Vor allem wurde zumindest über 12 Monate hinweg, denn so lange ging die Studie, keine Gewöhnung oder Abhängigkeit beobachtet. Also nach aktuellem Wissensstand scheint es daher auch zur Langzeitbehandlung geeignet zu sein. Man muss aber so ein bisschen vorsichtig sein, weil 12 Monate, das ist natürlich auch kein ewig langer Zeitraum. Da muss man jetzt einfach mal schauen, was bringen die Daten. Es wird natürlich weiter geforscht, wenn Menschen das wirklich auch über 3, 4, 5 Jahre oder sogar noch länger nehmen.
Das klingt aber schon nach so einem gewissen Gamechanger, wenn du das so beschreibst.
Es ist auf jeden Fall total super, dass es da mal was Neues gibt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es ein Medikament ist, das man einfach jetzt allen Insomnie-Patientinnen und Patienten verschreibt und gut ist.
Okay.
In der klinischen Praxis zeigt sich wohl so ein Muster, nachdem es eben einem Teil der Patientinnen und Patienten sehr gut hilft, einem anderen nur so mäßig. Und wiederum ein dritter Teil verspürt gar keine Besserung. Und die Erfahrung mancher Kolleginnen und Kollegen ist auch, dass diese Anteile wirklich gleich groß sind. Also ein Drittel und ein Drittel. Und weil das Medikament aber auch noch so neu ist, weiß man einfach auch noch nicht, warum es eben nur einem Teil der Patientinnen und Patienten hilft. Daran muss noch geforscht werden und vielleicht kann man in Zukunft irgendwann mal sagen, bei diesen Patienten, da können wir davon ausgehen, dass dieses Mittel wirklich auch sehr gut hilft. Und bei einem anderen Patienten, da gehen wir jetzt vielleicht eher nicht davon aus, dass es hilfreich ist. Und da kann man dann auch direkt ein anderes nehmen. Aktuell muss man einfach ausprobieren.
Kleiner Hinweis an der Stelle. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder uns Feedback schicken wollt, dann könnt ihr das per Mail machen. überschlafen@deutschlandfunknova.de ist die Adresse. Schreibt sich UE überschlafen, also über mit UE, @deutschlandfunknova.de. Alles klar. Dann lass uns doch hier an der Stelle noch so ein Mini-Pro und Contra machen. Nicht, weil man das immer mit so einer Pro- und Contra-Liste klären kann, ob Medikamente jetzt Sinn machen. Das sollte man natürlich gemeinsam mit Arzt oder Ärztin klären. Sondern, weil es eben total Sinn macht, dass wir über alle Risiken genau sprechen, aber auch klar machen, Medikamente können helfen und Menschen den entscheidenden Anstoß geben, um ihre Insomnie loszuwerden oder zumindest wieder besser zu schlafen. Lass uns doch das Contra noch mal kurz zusammenfassen. Also einige Medikamente, das hast du schon gesagt, können abhängig machen.
Ja, ich habe schon gesagt, bei diesen klassischen Medikamenten, neben den Benzodiazepinen oder den Z-Substanzen, da kann es zu einer körperlichen Abhängigkeit kommen. Aber auch wenn Antidepressiva gegen die Schlafstörung eingesetzt werden, dann kann es vorkommen, dass die irgendwann nicht mehr wirksam sind, man die Dosis steigern muss, um weiter eine Wirkung zu verspüren oder eben auch beim Absetzen die Schlafprobleme erstmal wieder verstärkt zurückkommen. Und klar ist aber auch, es gibt immer auch Gegenbeispiele und wie schnell und ob jemand eine körperliche Abhängigkeit entwickelt, hängt auch davon ab, wie hoch das Medikament dosiert ist, wie lange man das Medikament nimmt und wie der eigene Körper einfach auch darauf reagiert.
Aber psychische Abhängigkeit, das haben wir eben auch schon ganz kurz angesprochen, ist auch ein Thema. Wie kann die sich zeigen?
Ja, bei Schlafmitteln kann die sich zum Beispiel in einer ganz starken Überzeugung zeigen, dass man nicht mehr ohne das Medikament schlafen kann. Also wenn man das dann nicht im Haus hat, zum Beispiel wenn man halt vergessen hat, das Rezept einzulösen, das führt dann zu Anspannungen und ganz großen Sorgen. Und das kann sich wiederum natürlich dann auch negativ auf den Schlaf auswirken, was die Patientinnen und Patienten dann aber wiederum in ihrer Annahme bestärkt, dass es ohne das Medikament einfach gar nicht klappt.
Ja, das ist so ein Teufelskreis, ne? Also du hattest ja eben auch schon angesprochen, dass man einfach auch, dass es ganz wichtig ist, dass man lernt, okay, ich schaffe das irgendwie auch wieder für mich alleine. Ich habe mich gefragt, wie wäre es denn an der Stelle mit einem Placebo? Ich weiß ja, dass du da Fan bist. Und es gibt ja sogar Studien, die zeigen konnten, dass Placebos wirken, selbst wenn man weiß, dass man sie nimmt.
Prinzipiell muss man sagen, jedes Medikament muss erstmal in Studien zeigen, dass es besser wirkt als ein Placebo. Also die zugelassenen Medikamente, die sollten also eine Wirkung haben, die über den Placebo-Effekt hinausgeht. Aber ja, auch Placebos können die Insomniesymptome und auch die Schlafqualität verbessern. Auch das findet man in Studien. Ich hatte auch schon Patientinnen und Patienten, bei denen mich das total interessiert hätte, wie ein Placebo bei denen wirkt. Beziehungsweise es wäre ja auch eine total gute Methode eigentlich, mit der man den Betroffenen zeigen kann, wie viel Macht diese Gedanken und Erwartungen auch manchmal haben und wie sehr sie den Schlaf beeinflussen. Im klinischen Alltag habe ich allerdings noch nie erlebt, dass jemand mit Placebos behandelt wurde. Denn das muss ja auch ethisch vertretbar sein.
Ja.
Das ist das eine. Und dann sind es auch manchmal so banale Fragen wie, wie rechnet man sowas mit der Krankenkasse ab? Die dann dazu führen, dass es eben nicht verschrieben wird oder nicht verschrieben werden kann.
Genau, und wenn du ethisch vertretbar sagst, dann meinst du sowas wie, naja, wenn jemand zu dir kommt, schildert ein Problem und du schreibst was auf und da ist eigentlich überhaupt nichts drin, wie lässt sich das rechtfertigen? Ne? Also es ist dann aus ärztlicher Sicht auch einfach so ein bisschen schwierig.
Ja, oder auch sowas wie, dass der Patient sagt, ich schlafe sehr, sehr schlecht, ich bin im Alltag eingeschränkt, da ist ja Verkehrstauglichkeit auch ein Thema, dann verschreibt man ihm oder ihr ein Placebo, obwohl der Patient, die Patientin denkt, es wäre was drin. Und dann passiert halt vielleicht tatsächlich ein Unfall. Und dann ist letztlich die Frage, okay, aber hätten wir diesen Unfall verhindern können, wenn wir eben nicht ein Placebo, sondern ein richtiges Medikament verschrieben hätten? Und das ist natürlich ein totales Dilemma, weshalb man dann letztlich auch sagen muss, nein, man muss eben auch das Medikament verschreiben.
Ja, du meinst einen Unfall, weil die Person so übermüdet ist, ne?
Ja.
Dann lass uns, wenn wir bei den Kontras sind, Kontra gegen Medikamente einnehmen, auch noch kurz über Überdosierung sprechen. Kann auch zum Problem werden.
Sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ebenso wie die Kombination mit zum Beispiel Alkohol. Weil auch Alkohol dämpft ja zum Beispiel die Gehirnaktivität und das heißt, man hat dann so eine doppelte Wirkung von Alkohol plus Medikament. Und die Folgen von der Überdosierung sind von Medikament so ein bisschen verschieden. In leichten Fällen treten Symptome wie zum Beispiel einfach Schläfrigkeit oder auch geistige Verwirrung oder Benommenheit auf. In schweren Fällen kann eine Überdosis aber auch zum Koma führen. Allerdings, was man jetzt so von früher vielleicht noch kennt, dass sich irgendwie Leute mit Schlafmitteln das Leben genommen haben, das hört man ja heute nicht mehr so. Und es liegt auch daran, dass das einfach andere Substanzen waren, die man heute bei Schlafstörungen definitiv nicht verschreibt.
Okay, das heißt aber trotzdem, heftigste Nebenwirkung Koma ist natürlich wirklich auch nicht gut. Das würde ich sagen, sind dann so die Dinge, die wir auf der Kontraliste zusammentragen können. Dann kommen wir mal zur Pro-Liste. Was spricht dafür, Medikamente zu nehmen? Also wie könnte denn so eine Erfolgsgeschichte aussehen, wenn eine Behandlung mit Medikamenten geklappt hat?
Um zu dem Fall von vorher nochmal zurückzukommen. Du warst ja bei deiner Hausärztin, dann hattest du die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie mit der App gemacht, warst aber auch nach dem Abschluss noch sehr durch deinen schlechten Schlaf belastet und mit deiner Ärztin hast du dann beschlossen, kurzfristig mal einfach den Druck ein bisschen rauszunehmen und dir mit einem Medikament zu helfen. Und währenddessen hast du aber das, was du in der Therapie gelernt hattest, weiterhin umgesetzt und so weiter auch an deinem Schlaf gearbeitet. Ziemlich schnell hat sich die Situation dann auch dank des Medikaments so stabilisiert, dass du ganz zuversichtlich warst, dass du das eben jetzt auch wirklich dann ohne Medikament schaffen wirst. Du hast dann langsam die Dosis des Medikaments reduziert. Das hast du deinem Schlaf schon auch so ein bisschen angemerkt. Aber du hast weiter eben auf die Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie aus der App gesetzt und darauf vertraut, dass das wirken wird. Und ein paar Wochen nach dem Absetzen ist dann zwar nicht alles gut, aber du bist zufrieden mit deinem Schlaf.
Du hast jetzt gerade schon so nach und nach weniger Medikamente einnehmen gesagt, also Dosis reduzieren. Lass uns doch mal kurz über dieses Absetzen sprechen. Ja. Wie funktioniert das bei den Medikamenten?
Also je nach Medikament würde man den jetzt nicht einfach von heute auf morgen absetzen, weil zum Beispiel dann eben der Schlaf sehr deutlich reagieren würde und man einfach plötzlich wieder ganz schlecht schlafen würde. Also es ist halt einfach dieses Absetzphänomen. Sondern man würde die eben Schritt für Schritt absetzen. Beziehungsweise wir bezeichnen das auch als Ausschleichen. Also schrittweise die Dosis einfach immer weiter reduzieren, bis man es dann wirklich absetzt.
Wie gehen die Menschen denn am besten vor, die uns zugehört haben und sich denken, Boah, ich will jetzt wirklich mal abklären lassen, ob Medikamente mir nicht helfen könnten.
Wenn die Schlafprobleme schon länger bestehen und es jetzt nicht was ganz Akutes ist, dann würde ich mal einen Termin bei einem Schlafmediziner, einer Schlafmedizinerin empfehlen. Denn das sind einfach die ExpertInnen für die Behandlung der Insomnie. Und ganz wichtig, sie kennen eben auch so die ganze Palette der Optionen, inklusive der Psychotherapie, also der kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie. Vielleicht haben die auch ein Netzwerk und wissen einfach, an wen du dich für so eine Psychotherapie auch wenden kannst.
Dann kommen wir zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Nur wer durchschläft, schläft wirklich gut. Das höre und lese ich in meinen Recherchen für diesen Podcast wirklich immer wieder und es zuckt bei mir dann mittlerweile auch immer schon so ein bisschen. Deswegen, Christine, Wahrheit oder Mythos?
Das ist eindeutig ein Mythos. Also wir wachen alle in der Nacht immer wieder auf. Eine Studie hat da gefunden, dass gesunde Schläferinnen und Schläfer im Durchschnitt zwischen 20 und 30 Mal pro Nacht aufwachen. Das war eine objektive Messung im Schlaflabor. Leider hat die Studie jetzt nicht berichtet oder auch nicht gemessen, wie oft die Teilnehmenden gefühlt aufgewacht sind, aber vermutlich sehr, sehr, sehr viel weniger oft. Das Aufwachen in der Nacht, das kann man sagen, das gehört einfach zu unserem Schlaf dazu. Auch das Aufwachen, an das man sich erinnert.
Und das ist auch noch deswegen lange nicht ein schlechter Schlaf. Es gibt ja viele Menschen, die beschreiben, dass sie nachts mal wach sind. Und die sind trotzdem zufrieden mit ihrem Schlaf.
Genau.
Christine, was nehmen wir mit aus dieser Folge?
Ja, also in manchen Situationen und für manche Patienten und Patienten sind Medikamente total wichtig. Und das ist gut, dass wir sie haben. Zum Beispiel, wenn eben so Insomnie-Symptome ganz akut auftreten, weil man in einer belastenden Lebenssituation ist. Aber wenn die Schlafprobleme eben länger andauern, dann ist eine reine Therapie mit Medikamenten, ohne dass man es das kombiniert mit einer Psychotherapie, entweder zum Beispiel per App, wie du das ja in unserem Fallbeispiel gemacht hast, oder auch bei einer entsprechenden Fachperson. Da ist einfach eine reine medikamentöse Therapie nicht zu empfehlen. Und man muss auch einfach sagen, die Ergebnisse einer Therapie, die Psychotherapie und Medikamente kombiniert, die sind langfristig einfach am besten.
Und wenn wir euch jetzt neugierig gemacht haben, dann hört euch bitte unsere Insomnie-Folgen an. Ich habe es jetzt ungefähr, glaube ich, schon dreimal gesagt, aber es schadet wirklich nicht. Und wir werden natürlich auch noch eine Folge machen zu Hausmitteln, Christine. Da können wir auch noch ewig drüber reden, ob Hausmittel auch bei Schlafstörungen helfen können.
Ja.
Wenn ihr noch andere Themen habt, über die wir ganz dringend mal sprechen sollen, vielleicht wollt ihr Christines Expertise zu einem Thema haben, dann schreibt uns über schlafen@deutschlandfunknova.de und vielleicht können wir das mal als nächstes Thema in unsere Liste aufnehmen.
Ja, und dann möchte ich an dieser Stelle noch einen ganz speziellen Dank loswerden an meinen ärztlichen Kollegen Martin Meyer. Martin hat mir nämlich bei der Vorbereitung der Folge ein bisschen geholfen, weil er sich natürlich mit Medikamenten super auskennt.
Und bis dahin sagen wir euch dann jetzt an der Stelle, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.